What are you doing up at this hour of the night?
What are you doing up at this hour of the night?
Prevention of crime. Every hour of the day and night.
Movie.
Break.
Is the team that protects your property and you.
Ich habe damals mein Büro am Segitzdamm gehabt, also am Oranienbauer Platz. Und das war ein schöner Fußgang. Fußweg zu meinem Lieblingsrestaurant, meiner Kantine, das Exil. Ich habe zu dem Zeitpunkt Februar 91 geschnitten. Und Anselm hat mehrere Wochen lang seine Aufstellung in der Nationalgalerie vorbereitet. Und eines Tages kam er halt in das Exil rein und war ihm wohl empfohlen worden. Kam rein und guckt sich um und kannte sich ordentlich nicht aus. Sehr kritisch geäugt. Da gab es halt nur einen Tisch mit einem Platz frei, das war meiner. Dann hat er sich da hingesetzt. Ich schon gewusst, wer das ist, und er wusste wohl auch, wer ich war. Und dann haben wir uns angefangen, etwas schüchtern zu unterhalten. Und dann haben wir uns gut verstanden und haben auch sogar eine seiner Zigarren angeboten am Ende. Das durfte man alles in der Zeit. Das Exil war unglaublich verqualmt immer. Und dann haben wir uns gut verstanden und dann haben wir gesagt, machen wir doch morgen Abend wieder. Dann haben wir es fast 2 Wochen lang gemacht und haben da viel über uns erfahren. Er hat mich dann auch mitgenommen in die Ausstellung, die er noch dabei war aufzubauen. Ich wusste ein bisschen, was er da gemacht hat. Ich habe ihm auch erzählt von dem Film, den ich ja geschnitten habe. Ich habe ihm auch was am Schneidetisch an einem Moment auch gezeigt, erinnere mich gerade. Und in den 2 Wochen kam dann irgendwann der Plan auf, du als Maler, Anselm als Maler, der auch eigentlich Filme machen wollte, das wusste ich dahin. Und ich als Filmemacher, der eigentlich Maler werden wollte, das wusste er dann. Das wäre doch was, wenn wir zweimal was machen würden. Dann haben wir das auch als festen Plan gehabt, der Gott sei Dank 30 Jahre gebraucht hat. Aber ich weiß nicht, was damals draus geworden wäre.
Kannten Sie damals schon Kiefers Werk so umfassend, wie es ist? Er ist ja nicht nur Maler, er ist ja auch macht ja Skulpturen, er macht so was Happenings so in der Art.
Das Erste, was ich live gesehen hatte, war Nationalgalerie. Und das war ja alles. Das war ja sowohl Gemälde als auch ziemlich gewaltige Skulpturen. Diese Bleiflugzeuge waren schon ganz schöne Flugzeugträger. Also Bleierne, die sozusagen zu schwer waren, um auch nur den Gedanken, sich in die Luft zu erheben, im Keim zu ersticken. Und dann gab es diese Bleibibliothek und die Erbsenzählerei, also zur deutschen Volkszählung damals, der Kommentar. Da war schon sehr viel aufgebaut, sogar ein Turm in der Mitte, dass man auch alles von Anfang sehen könnte. Das war eine sehr umfassende Ausstellung, wo ich dann auch ein paar Mal war, auch, wie gesagt, auch beim Aufbauen. Schon sehr beeindruckt, muss ich sagen. Gerade in der Vielschichtigkeit, in der er das da aufgebaut hat und auch wie die plastischen Arbeiten, wie die Flugzeuge oder die Bleibibliothek im Gegensatz zu den Gemälden gewirkt haben, die auch Objekte hatten, die drauf gemacht waren. Also das war nicht nur ein Maler, das war auch gleichzeitig ein Architekt und gleichzeitig auch einer, der große Skulpturen macht. Ungewöhnlich, auch das Blei war ein Material, was ich so nicht kannte. Ne? War mir die Fettecke noch vertrauter.
Im Presseheft sprechen Sie von ähnlichen Kindheitserfahrungen in Trümmerdeutschland. Auch im Film kommen einige Szenen da von Trümmerfrauen, auch von Kindern, die in den Trümmern spielen. Inwieweit spielt das bei Kiefer eine Rolle? Wissen Sie das? Haben Sie mit ihm darüber gesprochen, über diese Kindheit?
Wir haben einen ganzen Tag lang über Kindheit gesprochen. Wir haben als Vorbereitung zu dem Film vor allem erstmal lang geredet. Wir haben eine Woche lang jeden Tag ein Thema gehabt und haben, so wie wir jetzt mit einem Tape-Recorder das aufgenommen, und haben uns ziemlich gut an das Thema gehalten, einen Tag lang in allen Facetten. auch manchmal mit Beispielen aus seinen Arbeiten. Wir haben über 10 Tage lang geredet. Das wurden dann 1200 Transkriptseiten in meinem Büro, die haben schwer geflucht. Aber immerhin hatten wir das Reden so aus dem Weg. Ich musste ihn dann auch nicht mehr fragen. Ich wusste deswegen viel über Kindheit, nicht nur über seine tatsächlich de facto Nachkriegszeit, sondern auch viel an Gedanken über Kindheit und wie Kindheit auch in seine Arbeit eingeflossen ist. Ich habe dann auch beim Beobachten, und wenn man so jemanden dann kennenlernt, merkt man ja auch, wie viel Kind ist in jemand übrig geblieben. In Anselm ist viel Kind übrig geblieben. Ich habe dafür einen besonderen Blick. Ich bin eigentlich immer aus, in einem Erwachsenen das Kind wieder zu erkennen, das er oder sie mal war. Das ist mir immer sehr wichtig, wenn ich jemanden kennenlernen will, dass ich das Kind dahinter sehe. Manchmal sieht man nichts. Bei vielen Menschen sieht man es nicht mehr. Ich weiß nicht, wie das bei mir selbst ist, aber es liegt auch an anderen, das zu sehen. Aber an Anselm habe ich das Kind gut gesehen und ich habe damals nicht gedacht, dass ich Kindheit im Film vorkommen lassen würde. Ich wollte halt nur, dass wir über alles, was mir wichtig schien, reden. Und nachdem wir dann schon ein paar Mal gedreht haben, wir haben insgesamt 7 Mal gedreht, habe ich dann gedacht, Mensch, jetzt kriege ich das Thema Kindheit nur rein über Text. Das geht ja nicht. Ich will ja nichts sagen. Ich wollte auch nicht, dass Anselm in dem Film groß redet, aber dann habe ich gedacht, dann muss ich es halt tatsächlich, dann muss ich es drehen. Und dann kam dann, ist dann der Wunsch gewachsen, tatsächlich Kindheit im Film erscheinen zu lassen. Und dann hat mir sehr geholfen, dass ich erst zu dem Zeitpunkt dieses Haus entdeckt habe, was er zurückgekauft hatte, wo damals die Schule drin war, wo sie gewohnt haben, aber die Grundschule und wo aber auch die Familie gewohnt hat und wo sein Vater auch unterrichtet hat, wo er oben unterm Dach gewohnt hat und das Zimmer unterm Dach waren noch identisch. Und dann ist das ein bisschen zusammengewachsen. Das Kindheit habe ich ja dann mit dem Dach, unter dem Dach in dem Zimmerchen, aber auch am nahen Rhein oder an einem Rheinarm gemacht, weil ich wusste, dass er viele Zeit am Rhein zugebracht hat, rumgestreunt ist. Und das hat mich sehr verbunden mit ihm, weil mein großer Abenteuerplatz meiner Kindheit war der Rhein. In Düsseldorf gab es auch nichts anderes. Da gab es den Rhein und den Rhein und den Rhein, die Rheinwiesen. Und ansonsten war vieles verboten, obwohl man natürlich als Kinder dann doch in die Ruinen rein ist. Auch wenn es immer hieß, da gehst du nicht hin. Dann waren halt noch ein paar andere Kinder. Natürlich waren wir immer in den Trümmern. Das war einfach so. Aber der Rhein und der Geruch des Rheins, das ist meine allertiefste Erinnerung. Ich bin auch im Rhein fast mal ersoffen mit 5 Jahren. Also der Rhein hat uns auch verbunden und auch dieses Aufwachsen in einem Land, was es nicht mehr gibt, was sozusagen erst nur wieder neu erfunden werden will.
Vor diesem Hintergrund, wie ist es denn dazu gekommen, dass der Herr Kiefer seinen Sohn sozusagen zur Verfügung gestellt hat, den Jünger zu spielen und Sie, Ihren Großneffen, ihn als Kind zu spielen? Wie ist es dazu gekommen?
Er wird es sicher sehr von sich weisen, ich muss ihn bestätigen. Er hat ihn nicht zur Verfügung gestellt, als er gehört hat, dass wir das tatsächlich gemacht haben, ohne ihn zu fragen. Er hat mir auch vorher gesagt, ich will nicht wissen, was du drehst, was du willst. Solange du mich überrascht, kannst du drehen, was du willst, aber bitte, von mir kriegst du keinen Input. Du musst alles selbst drehen. Also habe ich ihm auch nicht gesagt, dass wir mit Daniel drehen. Und dann hat er hinterher nur gesagt, mit Daniel, das kann doch bestimmt nicht so spielen. Das wusste er nicht. Aber er hat es dann erfahren und dann hat er hat auch hinten nach dem Film dann den Arm um ihn gelegt. Was hieß, das hast du aber gut gemacht. Jedenfalls war der Daniel insofern ins Spiel gekommen, als er mein einziger Zeitzeuge war. In diesen 15 Jahren, in denen kein Mensch außer seiner Frau und seinen Kindern wusste, wie er gelebt hat, wie er auf diesem Speicher da von der Dorfschule sein Atelier gebaut hat. Es gibt ein paar Fotos, aber es hat ihn da niemand besucht. Da war kein Galerist, da war kein Kunsthändler, da war kein Kunstgeschichtler. Der ist 15 Jahre in völliger Anonymität da als Maler groß geworden und hat vieles von dem, was er geschaffen hat, schon da geschaffen, in den Grundzügen. Und da hat er ganz allein gearbeitet. Völlig unbekannt. Der Einzige, der ein bisschen was kannte, war der Beuys, zu dem er hin und wieder gefahren ist, mit ein paar aufgerollten Leinwänden. Also in dieser Zeit war der Sohnemann und die Mutter war Lehrerin. Die Kinder waren unter der Aufsicht des Vaters. Der hat auch gekocht und auch viel gemacht. Und weil er halt gemalt hat, waren dann, der Daniel ist 3 Jahre älter als der andere, war der Daniel halt dann oft dann bei ihm, saß unter der Leinwand oder hat sich anderweitig auf dem Speicher, das ist ja ein toller Ort von Jung, umgetan. Und war auf dem Fahrrad dabei, wenn der Vater die vielen Fahrradtouren gemacht hat. Ich wusste erst vom Daniel, wie viel Anselm fotografiert hat. Und dass er wirklich fast jeden Tag fotografiert hat, die ganze Landschaft und vor allem im Winter, aber auch im Sommer hat auch diese Winterfelder fotografiert hat, von denen er heute noch zehrt. Viele auch der heutigen Bilder gehen zurück auf diese Fotos. Und er macht ja viel. Eigentlich ist seine ganze Malerei nach wie vor realitäts- und fotobezogen. Jedenfalls war der Daniel mein Kronzeuge. Und nachdem er mir so viel erzählt hatte, habe ich ihn dann gefragt, würdest du dir das zutrauen, das zu spielen, wenn wir das jetzt tatsächlich, wenn wir jetzt so einen Dachboden finden in dem Schulgebäude. Das Tatsächliche hatte den Dachboden nicht mehr, das war umgebaut, das konnten wir nicht. Aber wir haben dann in einem Nachbarort tatsächlich im Schulgebäude oben genau dasselbe gefunden. Mhm. Und dann hat Daniel gesagt, ja, wenn du meinst, dass ich das kann, es geht gar nicht ums Können, es geht darum, dass du dich erinnerst und den Rest kriegen wir schon hin. Anton war dann der nächste Schritt, nachdem das mit dem Daniel eigentlich für mich zufriedenstellend war, wie wir da in dieses unbekannte Territorium eines Malers, den kein Mensch kennt, eindringen konnten, habe ich dann auch gedacht, jetzt könnte ich das auch vielleicht mit dem Kind machen. Und vor allem, weil es dann dieses Haus in Ottersdorf. Und dann habe ich erstmal in der Gegend, also vor allem in Karlsruhe und Rastatt, Kindercasting gemacht und versucht, einen Jungen zu finden, der mit dem Akzent reden würde. Weil Anselm hat ihn ja nach wie vor, ich meine auch, wenn man mit dem redet, das ist halt nach wie vor seine Sprache. Den Akzent wird er auch nicht verlieren. Deswegen dachte ich, der Junge hat natürlich richtig fett badisch gesprochen. Dann habe ich einen gesucht und habe aber mit all dem Casting keinen gefunden, wo ich inspiriert gewesen wäre und wo ich diese Neugier, diese Wachheit oder wo ich gespürt hätte von diesem Wissensdrang dieses jungen Mannes. Und dann habe ich das eigentlich schon bereit, so, das geht dann halt nicht, da muss ich halt mit dem Haus was machen oder wie auch immer. Und das nächste Mal, dass ich bei der Familie in München war, hat mein Großneffe Anton mir mal wieder die Welt erklärt, was er gut kann. Er will Wissenschaftler werden und er kennt wirklich sehr viel aus der Physik und der Biologie und der Chemie. Er kann auch schon Computer programmieren. Jedenfalls hat er mir wieder mal die Welt erklärt und dann habe ich ihm nur zugehört und zugeguckt und dachte, warum suchst du denn groß? Das hast du doch, genau das hast du doch. Das wolltest du doch finden, einer, der so helle ist und alles nur wissen will.
Wie einfach oder schwer war es, eine gemeinsame Ästhetik für den Film zu finden, wenn zwei Künstler mit so einer spezifischen Vision aufeinandertreffen?
Anselms Ästhetik ist halt in jedem Gebäude von ihm, in all den Werken, die da stehen. In Bajac ist ja das Ganze ein großes Gesamtkunstwerk, unter- und oberirdisch. Anselm hat aber auf die Gestaltung des Films keinerlei Einfluss gehabt. Er wollte das auch absolut ausdrücklich nicht. Genug gesagt, du sagst mir, was du drehen willst und dann bin ich da. einzige Widerstand, den ich hatte, war, das war auch schon, als wir dieses lange Gespräch hatten, wo er irgendwann mal sagte, da sind bei mir ein bisschen die Alarmglocken losgegangen. Wir haben ja beide Filme gesehen über Mahler. Findest du nicht auch, dass es das Langweiligste ist, wenn man einen Maler beim Malen sieht? Und da habe ich dann gemerkt, ah, jetzt will er mir was sagen. Und habe ich gedacht, nö, eigentlich sehe ich Maler gerne zu. Im Gegenteil, ich finde, man muss einen Maler malen sehen. Nee, findest du wirklich? Also, das ist doch das Langweiligste, wenn ein Maler malt. Was soll man sonst machen? Und dann habe ich gemerkt, er wollte es eigentlich nicht. Und dann habe ich auch gesagt, sag mal, heißt das, ich soll eigentlich nicht dabei sein, wenn du malst? Ja, ist das denn notwendig? Wenn ein Maler malt, komm, hör doch auf, das ist doch nicht interessant. Und ich gesagt, doch, lass das mal meine Sorge sein. Ich finde es schon, ich bin gern da bereit zu sagen, ich mache das nicht oft, aber ich will schon mal gucken. Und dann hat er ein bisschen gekrummelt, und weil er gesagt hat, du kannst halt machen, was du willst, hat er gesagt, ja gut, okay, wenn du unbedingt sein musst. Aber es ist doch langweilig. Er ist immer wieder darauf zurückgekommen, dass kein Mensch einen Maler malen sehen will. Warum? Weiß ich nicht. Er ist so gern dabei alleine. Er arbeitet ja auch richtig gerne mitten in der Nacht, wenn keine Seele mehr wach ist. Dann steigt er in seine Schluppen und zieht den Bademantel an und malt dann, bis die Sonne aufgeht. Dann geht er wieder schlafen.
Wenn ich daran anschließen, wie waren denn die Dreharbeiten mit ihm? Also gab es dann irgendwie feste Termine, wann sie dann da waren und er was gemacht hat? Oder war es anders? Und dann gekommen auch die Frage, warum haben sie diese Dokumentation wieder in 3D gedreht?
Also 3D war insofern gleich da, als er mich dann 2019 nach Bajak eingeladen hat und sagt, komm doch mal besuchen. Du warst ja noch nie hier, musst du schon mal gesehen haben. Ich hole dich auch in Avignon am Zug ab. Und dann war ich da und dann hat er mir eine Karte gegeben von dem Gelände und gesagt, so, das ist das hier das Ganze und hier wohne ich und das ist das hier alles und eigentlich ist alles selbsterklärend. Am besten nimmst du den Plan und ziehst mal los. Und dann hat er mich allein gelassen. Das mache ich ja sehr gerne, dass mir niemand was erklärt. Ich nehme ja auch nie irgendwie in einem Museum so ein Ding mit und so. Ich mag das einfach nicht, dass ich möchte es einfach gucken. Und wenn ich dann auch was verpasse, dann ist völlig wurscht. Ich gehe auch in Städten lieber mit Stadtplan als mit Navi. Wenn überhaupt, manchmal ist das schön, man verliert sich. Und dann habe ich den ganzen Tag zugebracht, 10 Stunden, es war ein schöner Sommertag. Und habe da mich in den Gängen verloren und habe dann manchmal wieder zurückgehen müssen, um den Weg rauszufinden. Und dann das Amphitheater und die ganzen Häuser und die Hochhäuser, die gescheiterten oder Himmelspaläste, wie sie bei ihm heißt. Und habe dann so langsam am Ende des Tages gedacht, jetzt habe ich ja alles gesehen. Und dann haben wir uns wieder gesehen und dann habe ich eigentlich gleich, als wir uns hingesetzt haben, gesagt, pass auf, danke, dass du mich eingelassen hast. Ich glaube, ich weiß, warum du mich hergeholt hast. Ich glaube, okay, it's now or never. Da sagt er, ja, danke, deswegen wollte ich ja, dass du kommst, weil ich werde ja auch älter und möchte ja nicht, dass wir den Film erst machen, wenn ich sowieso alles vergessen habe. Dann haben wir uns da die Hand geschüttelt, dass wir ihn bald anfangen wollen. Dann habe ich auch in Bajak zum ersten Mal gedreht. Und weil ich da wirklich noch keinen Plan hatte, wie man das Ganze irgendwie in den Griff kriegen kann, war dann auch die Abmachung, ich drehe bestimmt ein paar Mal. Und wir finden immer eine Zeit und dann weiß ich, wo du dann bist. Als wir in Bajak gedreht haben, war er halt da. Das zweite Mal in Bajak war er nicht da. Ich dachte, kann ich auch ganz gut ohne dich jetzt drehen. Im Odenwald war er nicht dabei. Im Rastatt war er nur ganz am Schluss dabei, als wir am Rhein gedreht haben. Er war nicht immer bei den Drehen dabei. Und der Film ist dann langsam zusammengewachsen. Ich habe dann immer so ein paar Monate geschnitten. Meine Katrin und ich haben 2,5 Jahre im Schneiderraum zugebracht und wir haben dann 7 Mal gedreht. Und jedes Mal ist wieder ein Stück zusammengewachsen, was dann wieder ausgestrahlt hat auf das, was schon gedreht war und dann immer klarer wurde, jetzt ganz bestimmt noch das. Und irgendwann war klar, es muss dann auch der Odenwald mit rein. Und eigentlich müsste jetzt auch da rein und die Kindheit mit rein. Und ganz am Schluss war dann auch nur, jetzt habe ich tatsächlich so viel schon gedreht, aber wir haben noch keine einzige Mal in irgendeiner Ausstellung gedreht. Und dann hat er gesagt, ja, ich fange jetzt bald Venedig an. Was machst du in Venedig? Ich habe eine Ausstellung im Dogenpalast. Dann habe ich auch erst nachgefragt, was? Gehst du eine Galerie drin? Er sagte, da ist keine Galerie, das ist der Dogenpalast selbst. Dann habe ich gesagt, ja, dann komme ich da. Und das war dann der letzte Dreh. Und kurz danach, nachdem wir das hatten, waren wir dann auch mit dem Schnitt, weil wir die ganze Zeit durchgeschnitten hatten, dann auch bald soweit. Aber insgesamt haben wir 2,5 Jahre geschnitten und ich habe es auch immer gebraucht, um das zu verdauen, was ich schon hatte und vor allem rauszukriegen, was brauche ich denn noch? Wie viel muss ich denn jetzt noch haben? Und ich hätte im Nachhinein vielleicht schon 1-2 Mal noch mehr gehabt, weil ich habe ein bisschen wenig von dem Zeichner oder die Miniaturen, die Wasserfarben. Die Bücher sind eigentlich zu kurz gekommen, aber gut, man kann ja auch nicht alles. Und ich wollte auch nicht alles, sondern ich wollte die Zuschauer nur mitnehmen in dieses Universum. Und dafür habe ich dann irgendwie gedacht, jetzt habe ich es. Und wenn es mehr wird, ist es dann zu viel. Und das Schlimmste bei einem Film ist, dass es zu viel. Ich habe ja auch Filme gemacht, wo es zu viel gab. Und wir haben dann unter dem zu viel dann sehr gelitten.